Themen im tiefen Rausch. The Economy, der Podcast, der Wirtschaft hörbar macht.
Wie entsteht ein Medikament? Diese Frage wollen wir heute in all ihren Facetten beantworten. Denn vermutlich war das Thema noch nie so spannend wie derzeit, wo doch hunderte Forscher nach einem Impfstoff gegen Covid-19 suchen. Und damit herzlich willkommen, mein Name ist Thorsten Giersch. Und ich bin sehr froh, zwei der wichtigsten Fachleute zur Medikamentenentwicklung zu Gast zu haben, die es in Deutschland gibt. Der erste ist Jörg Möller. Weltweit verantwortet er die Forschung und Entwicklung Pharma bei Bayer. Das sind 7.500 Mitarbeiter und ein Budget von knapp 3 Milliarden Euro. Hallo Herr Möller.
Hallo Herr Giersch, guten Tag.
Gelernter Arzt sind Sie auch noch, so viel Zeit muss sein. Mein zweiter Gast heute, Richard Nkuli-Kiyinka. Sie sind Leiter des Therapiebereichs Herz- und Nierenerkrankung. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Herr Giersch.
Herr Möller, alle Welt forscht nach einem Mittel gegen das Coronavirus. Das ist natürlich eine Ausnahmesituation. 6-7 Monate sind um und alle fragen sich, wo bleibt es denn? Wie lange dauert es denn normalerweise, bis ein Medikament marktreif ist?
Also wir rechnen schon mit etwa 10-12 Jahren, die vergehen von der erstmaligen Identifikation eines Moleküls bis tatsächlich zur Marktreife. Das ist ein durchaus hochriskanter Prozess, der viel Zeit verlangt und auch mit einem enormen Ressourceneinsatz verbunden ist.
Und wenn das zu hektisch geht, ich will jetzt gar nicht die russische Variante erwähnen, die von denen ja in den Medien viel zu lesen war. Also könnte die Sicherheit auf der Strecke bleiben oder ist das eigentlich auszuschließen, zumindest hier in Deutschland und Europa?
Ja, wir beschäftigen uns mit der menschlichen Gesundheit und damit einhergeht auch eine sehr hohe Verantwortung. Wir gehören aber auch, ich glaube, weltweit zu den am stärksten regulierten und kontrollierten Industrien aus gutem Grund. Bei uns ist es so, dass zu jeder Zeit unsere Prozesse und unsere Daten seitens der Behörden auditiert werden können. Es kann also jederzeit sein, dass wir auch unangemeldete Inspektionen seitens der Behörden bekommen. Und genauso haben wir sehr strikte interne Qualitätsrichtlinien. Und es geht darum, dass ein neues Medikament natürlich nicht nur wirksam ist, sondern auch sicher sein muss. Und die gleichen strikten Standards gelten übrigens auch für bereits auf dem Markt befindliche Produkte.
Also ein enormer Aufwand. Wir sprechen gleich ausführlich noch über den Prozess, der dahinter steckt. Aber vielleicht ein paar Fragen eher persönlicher Art und Weise, gerade auch an Sie, Herrn Kuli-Kiyinka. Wie sind Sie zur Medikamentenentwicklung gekommen?
Ja, das ist eine Frage, die ich relativ oft bekomme, gerade als Mediziner. Denn jeder erwartet, dass ein studierter, fertiger Mediziner eigentlich im Krankenhaus, am Krankenbett tätig sein sollte. Und was eigentlich stimmt, ist, dass die Motivation, Medizin zu studieren, die meistens ist, Menschen zu helfen, in der Industrie, in der klinischen Forschung absolut tagtäglich gelebt wird. Denn damals kam ich auf die Idee, weil ich beobachtet habe, dass die Medikamente, die wir im Einsatz hatten im Krankenhaus, wo man wirklich sehen konnte, wie Patienten geholfen wurde, natürlich von irgendjemand entwickelt sein mussten. Und irgendwann ist mir einfach diese Frage durch den Kopf gegangen, wenn ich mich freue, jedem einzelnen Patienten, der da mit einer akuten Herzinsuffizienz oder mit einem Asthmaanfall durch die Tür kommt, wieder zu helfen und wie ich sehe, wie es ihnen schlagartig besser geht, wie die Verwandte sehr glücklich darüber sind. Wie ist es dann, wenn ich derjenige bin, der diese Medikamente eigentlich entwickelt hat? Und das hat mich angespornt, tatsächlich irgendwann mal da reinzuschnuppern in die Pharmaforschung. Und ich bin sehr schnell hängen geblieben, weil ich tatsächlich gemerkt habe, da hat man die Gelegenheit, nicht nur einzelnen Menschen, sondern der Allgemeinheit einen Dienst zu leisten. Und es macht einfach Spaß jeden Tag.
Es macht Spaß. Wie, wenn es klappt, wahrscheinlich noch viel mehr. Aber ich habe gelernt, dass ein Medikament eben 10-12 Jahre dauern kann, bis es wirklich marktreif ist. Ich habe gelernt, dass von 10.000 Molekülen, die man mal synthetisiert, nur eins eigentlich wirklich in einem Medikament endet. Also es ist ja auch ein Job mit Rückschlägen und mit einem langwieriger Prozess, der auch manchmal enttäuschend endet. Wie gehen Sie damit um?
Also es ist richtig, vieles von dem, was wir versuchen, funktioniert nicht. Dazu gehört, dass man als Forscher und Entwickler eine starke innere Motivation mitbringt. Bei mir ist es so, dass ich aber sehr viel Freude an dem habe, was ich hier tun kann, weil wir in einem sehr globalen Umfeld arbeiten. Wir arbeiten mit Menschen aus sehr unterschiedlichen Kulturkreisen. Wir arbeiten mit Top-Wissenschaftlern aus der ganzen Welt. Und wir arbeiten mit Mechanismen und mit Wirkstoffen, die im Erfolgsfall vielleicht in einigen Jahren tatsächlich Menschen weltweit helfen können. Das ist für mich eine persönlich sehr motivierende und stimulierende Art des Arbeitens, die auch hilft, über Rückschläge hinwegzukommen.
Danke, Herr Müller, auf jeden Fall. Herr Kulikijinka, ich würde Ihnen die Frage trotzdem auch nochmal stellen. Wie gehen Sie auch damit um, wie motivieren Sie sich auf Deutsch gesagt? Wie gehen Sie auch damit um, wenn es mal Rückschläge gibt?
Also die Frage nach der Motivation ist eigentlich eine andere als die mit den Rückschlägen, mit denen man umgehen muss. Denn die Motivation ist für mich gegeben jeden Tag. Denn aus Gründen, die jetzt auch gerade erwähnt wurden, es ist eine Arbeit, die sehr abwechslungsreich ist und die mit Hoffnungen verbunden ist, vielen Patienten wirklich helfen zu können. Das ist alleine Motivation genug. Was Rückschläge angeht, glaube ich, kann man ergänzend nur erwähnen, dass aus jedem Rückschlag eigentlich viel zu lernen ist. Und da kann man das Gelernte mitnehmen, auf das nächste Entwicklungsprojekt anwenden und hoffentlich bessere Ergebnisse das nächste Mal erzielen. Das heißt, jedes Mal frage ich mich, was wäre eigentlich gewesen, wenn wir erfolgreich gewesen wären? Und da weiß ich einfach, diese Hoffnung, die Patienten, die noch auf ein Medikament warten, helfen zu können, ist einfach Ansporn, immer weiterzumachen.
Ansporn weiterzumachen und das in einem meist ja internationalen Team, Herr Möller. Wie funktioniert das? Also wie schwören Sie so ein Team, das auf virtuellen Prozess, sage ich jetzt mal, man steht ja nicht an der Werkbank gemeinsam und produziert irgendwas. Wie schwört man so ein Team ein? Wie führt man das auch?
Wir beschäftigen uns damit, wie können wir existierende Behandlungsstandards für Patienten mit schwerwiegenden Erkrankungen verbessern? Da geht es darum, auch weil der Prozess über mehrere Jahre läuft, sich vorzustellen und zu antizipieren, wie wird denn ein Therapiestandard in 5 oder 10 Jahren aussehen, weil das müssen wir ja mit einkalkulieren, um sicherzustellen, dass tatsächlich das neue Arzneimittel auch eine Verbesserung darstellt, wenn es erfolgreich ist. Das ist an sich für die meisten unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eine sehr hohe innere Motivation mitbringen, schon mal eine spannende Herausforderung. Dazu kommt aber auch, dass man in der Lage sein muss, auch auf interkulturelle Unterschiedlichkeiten einzugehen und auch in der Lage sein muss, durchaus auch zwischen den Zeilen manche Dinge zu hören, wenn wir Dinge kritisch diskutieren. Mir persönlich ist immer wichtig, dass wir gerade im Bereich der Wissenschaft offene Diskussionen pflegen, mit dem Ziel, die hoffentlich bestmögliche Entscheidung zu treffen. Und dazu gehört auch, dass man eben auch aufgrund von Zeitzonenunterschieden teilweise zu merkwürdigen Arbeitszeiten miteinander konferiert. Aber insgesamt habe ich in meiner Zeit eigentlich nicht erlebt, dass jemand Motivationsprobleme hätte, trotzdem wir viel mit Rückschlägen zu kämpfen haben.
Das klingt gut in unser aller Sinne. Welche Faktoren, Herrn Kulikijinka, sind denn entscheidend, wenn aus Sicht der Forschung natürlich auch, um ein Medikament sicher und erfolgreich zu entwickeln? Auf was kommt es da an? Wo sind die Herausforderungen?
Es kommt im Endeffekt auf zwei Sachen an. Man muss beweisen können, belegen können, dass ein Medikament wirksam ist und sicher ist in der Anwendung. Der Weg dahin ist allerdings extrem lang, wie Sie schon erwähnt haben, und fängt erstmal damit an, dass man versuchen muss, die biologischen Prozesse hinter einem bestimmten Krankheitsverlauf zu verstehen. Hat man die verstanden, kann man sich dann Gedanken darüber machen, mit welchen molekularen Ansätzen kann man jetzt tatsächlich in die Prozesse angreifen zum Besseren? Hat man das dann geschafft, muss man nach einem Kandidaten suchen, der also ein Molekül. Meistens sind es momentan niedermolekulare Verbindungen. Und diese muss dann einen langen Prozess der Evaluierung gehen durch den Menschen, damit wir verstehen, wie er sich im Körper verteilt, verstoffwechselt wird und so weiter. Hat man das alles geschafft, hat man irgendwann eine Substanz, die man in klinische Studien, also an Patienten erproben kann, um zu belegen, dass die erwünschten positiven Effekte tatsächlich auch im Patienten zu beobachten sind, in dem Krankheitsbild, was man behandeln will, und dass es außerdem sicher ist. Deswegen gibt es in jedem Schritt in diesem Prozess viele Faktoren, die nicht nur Unwägbarkeiten technischer Natur darstellen, sondern auch manchmal einfach eine Herausforderung an die Wissenschaft sind und später auch sehr viele logistische Herausforderungen, die man bewältigen muss, um eine Studie, die zum Beispiel 5 Jahre lang dauern kann und 6.000 Patienten weltweit anschließen muss, erfolgreich durchführen zu können.
Nun sieht man all diese Herausforderungen ja meist noch nicht ganz genau am Anfang. Herr Möller, wer entscheidet eigentlich, welches Medikament und wo man anfängt? Also nach welchen Kriterien sagt man sich, okay, das Medikament, das braucht es und so gehen wir das an? Und das vielleicht auch mal nicht?
Ganz am Anfang steht natürlich idealerweise ein tiefes Verständnis der körpereigenen Prozesse, die eine Krankheit verursachen und ausmachen. Und dann schauen wir uns an, gibt es für diese Erkrankung einen Behandlungsstandard? Wie sieht er aus? Was gäbe es daran möglicherweise zu verbessern? Was wären Ansätze einer Verbesserung? Und dann fangen wir an, uns zu überlegen, wie eine Modifikation dieses Krankheitsprozesses aussehen könnte. Und der ganze Prozess orientiert sich in den ganzen Phasen immer daran, auch vor einem sich wechselnden Wettbewerberumfeld stattzufinden. Sie können sich vorstellen, dass in der Regel immer einige Teams an den gleichen Krankheitsprozessen arbeiten in unterschiedlichen Unternehmen, größere und kleinere. Und da ist es wichtig, dass man gerade über einen so langen Zeitraum auch ständig beurteilt, wo stehen wir auch im Vergleich zu anderen, soweit das zu beurteilen ist. Und ist die Verbesserung, die wir erhoffen, erreichen zu können, tatsächlich in einigen Jahren immer noch von einer ausreichenden Innovationshöhe? Weil was Sie nicht haben möchten, ist, dass Sie viel Zeit und Ressourcen investieren und festzustellen, dass Sie vielleicht sogar erfolgreich waren, aber die Innovationsgröße, die Sie tatsächlich an den Patienten bringen, nicht wirklich als ausreichend gesehen wird, um auch Ärzte, Patienten und natürlich auch Erstatter davon zu überzeugen, ein neues Medikament zu verschreiben.
Das kann ich mir denken. Komplexes Verfahren, Herr Möller. Welche Rolle spielt denn eigentlich KI? Also ich würde einmal noch gerne die Digitalisierung, die technologischen neuen Möglichkeiten hervorheben. Das ist natürlich am Ende ein Spiel mit Biologie, aber kann KI nicht trotzdem irgendwie helfen?
Absolut. Es ist heute schon so, dass wir entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Forschungs- und Entwicklungsprozessen uns auf Ansätze der künstlichen Intelligenz stützen. Das fängt an beim Moleküldesign. Es geht weiter mit der Auswahl von Patienten für klinische Studien anhand genetischer Informationen bis hin zur Optimierung der Durchführung klinischer Studien. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass wir in den nächsten 10 bis 15 Jahren in unserer Industrie auch weitere fundamentale Veränderungen sehen werden, die durch digitale Technologien, darunter natürlich auch künstliche Intelligenz, herbeigeführt werden. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, auch mit dem Einsatz dieser Technologien nicht nur den Forschungs- und Entwicklungsprozess deutlich zu verkürzen, sondern wir wollen auch versuchen, Erfolgswahrscheinlichkeiten zu erhöhen. Und ich habe die begründete Hoffnung, dass uns das auch gelingen kann.
Wir haben sehr viel über Internationalität gesprochen, Herrn Kuluki-Jinka. Bayer ist natürlich auch ein deutsches Aushängeschild, deswegen würde ich die nationale Brille mal ganz kurz aufsetzen und fragen, was unterscheidet denn Forschung und Entwicklungsarbeit bei Bayer vielleicht auch von anderen internationalen Pharmaunternehmen?
Das ist eine Frage, die ich wahrscheinlich nur teilweise beantworten kann, denn ich bin vor 12 Jahren, bald 13, zu Bayer gekommen. Das war meine erste Stelle bei einem Pharmaunternehmen. Es hat mir sehr gut gefallen, sonst würden wir wahrscheinlich nicht dieses Gespräch heute Abend führen. Ich bin hier geblieben, weil das Umfeld einfach sehr anstrengend ist. Wir haben eine Kultur, die diese Internationalität wirklich zu schätzen weiß, die auf Kooperation basiert, die auf Wertschätzung basiert. Und das erlaubt dann, das ermöglicht es jedem, sich wirklich bestens einzubringen. Aber das öffnet vor allem sehr viele Möglichkeiten der Interaktionen in den unterschiedlichsten Ländern und Kulturkreisen, dass man wahrscheinlich in sehr wenigen Industrien so hat. Zweitens muss man sagen, wir sind wirklich abhängig von dieser Internationalität. Wenn ich ein Medikament neu zulassen will, möchte man natürlich sicher sein, dass wenn es in Amerika, in China und in Südafrika morgen verschrieben wird, dass die Patienten alle gleichermaßen tatsächlich davon profitieren können. Und das kann natürlich von sehr unterschiedlichen Faktoren abhängen, angefangen mit der Genetik, mit den Umwelteinflüssen, aber auch mit anderen Faktoren wie das Gesundheitssystem, wie ist es strukturiert, wer kommt zu welchem Arzt, zu welchen Konditionen, wer bekommt welche Medikamente sonst in diesem Umfeld. Das heißt, das zu verstehen, ist eigentlich Kerngeschäft für uns. Und das führt dazu, dass wir wirklich einen Job haben, der wo kein Tag wie der nächste aussieht, weil wir sehr, sehr unterschiedliche Thematiken bewegen müssen und im Austausch stehen müssen mit Wissenschaftlern, mit Behörden weltweit. Und das macht wirklich die Arbeit bei Bayer in der Pharmaforschung aus.
Mhm. Herr Möller, werfen wir vielleicht zum Abschluss mal einen kleinen Blick in die Zukunft. Wie könnte sich der Prozess der Medikamentenentwicklung in 10 oder 20 Jahren, definieren Sie gerne selbst, verändert haben? Was könnte sich tun? Was sind so entscheidende Katalysatoren, um Patienten noch das beste Medikament etwas eher bereitstellen zu können?
Ich habe die Hoffnung, dass wir gerade in diesen Zeiten, wo wir in den letzten 10 bis 15 Jahren enorme Fortschritte gemacht haben in unserem Verständnis von Krankheitsprozessen, in unserem Verständnis von biologischen Prozessen und gleichzeitig eine Revolution digitaler Technologien stattgefunden hat, da habe ich die Hoffnung, dass diese beiden Technologietreiber zusammen uns helfen werden, den Prozess zu beschleunigen und die Erfolgswahrscheinlichkeiten zu erhöhen. Denn letztendlich ist Arzneimittelforschung und Entwicklung immer noch ein Hochrisikogeschäft. Und wenn wir es schaffen könnten, neue, wirksame und sichere Medikamente schneller für die Patienten bereitzustellen und den Einsatz von Ressourcen gezielter durchzuführen mit einer höheren Erfolgswahrscheinlichkeit, würden wir, glaube ich, vielen Menschen auf der ganzen Welt besser helfen können. Ich sehe auch in dem Dialog mit Zulassungsbehörden, dass auch dort es Überlegungen gibt, wie wir den Datenaustausch mit den Zulassungsbehörden beschleunigen können, wie wir gemeinsam neue Standards gewinnen können, allein durch den Einsatz beispielsweise von Sensortechnologien, wo Patienten Sensoren tragen, die 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche Parameter wie Blutdruck, Herzfrequenz, Atemfrequenz messen, generieren wir enorme Datenmengen. Dazu brauchen wir auch ein gemeinsames Verständnis, wie wir solche Daten analysieren. Und dort gemeinsame Standards zu entwickeln, ist auch ein wichtiges Ziel. Also ich habe Hoffnung, dass uns das gelingen wird, weil wir doch in den letzten Jahren da enorme Fortschritte gemacht haben.
Ein gutes Schlusswort, Herr Möller. Vielen Dank, Herrn Kulücke-Jinker. Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Ich habe persönlich zumindest mal viel gelernt. Ich hoffe, liebe Hörer, Sie auch. Und ich kann nur ganz persönlich sagen, ich drücke Ihnen beiden sehr fest die Daumen, dass Sie gute Entscheidungen treffen, dass Sie bei der Medikamentenentwicklung gut vorankommen, denn davon profitieren wir alle. Da bin ich jetzt mal subjektiv, das mag erlaubt sein. Und Ihnen, liebe Hörer, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann nächsten Mal wieder. Ciao.
The Economy. Der Themenpodcast der Solutions bei Handelsblatt. Überall, wo es Podcasts gibt.